Schlagerradio Podcast.
Mein Gast heute ist Strafverteidiger. Sein prominentester Mandant ist der Rapper Bushido. Herzlich willkommen, Steffen Schoppe. Bushido und Abu Chaka waren lange ein Team. Der Clanchef war sein Manager. Als der Rapper dann raus wollte aus dieser Geschäftsbeziehung, die waren ja auch befreundet, dann soll es zum Eklat gekommen sein. Das ganze Thema wird jetzt in Berlin vor dem Landgericht verhandelt. Und wenn man sowas hört und ich Sie als Anwalt sehe, frage ich mich natürlich, wie kommt man an so ein prominentes Mandat Bushido?
Empfehlung?
Ist das aber ein reines Empfehlungsmandat?
Das war ein reines Empfehlungsmandat.
Ja, wer hat ihn empfohlen?
Das ist ja mittlerweile bekannt, Peter Rosberg.
Ja.
Der kannte mich, glaube ich, aus diesem Rocker-Verfahren, in dem ich vorher ein paar Jahre saß. Und Herr Ferschischi, wie man Bushido eigentlich in echt nennen
müsste. Bürgerlicher Name.
Genau, das andere ist sein Künstlername. Der suchte einen Anwalt, der nicht seinen Sitz in einer Gegend hat, wo die üblichen Anwälte von den sogenannten, in Anführungsstrichen, Clans.
Wo sitzen die denn?
In der Meinecke Straße.
In Berlin, Charlottenburg. Aber Sie sitzen nicht weit weg davon, auch in Charlottenburg.
Ja gut, aber das hat sich dadurch ergeben, dass wir dorthin umgezogen sind mit dem Büro.
Wie ist das? Sie lernen jemanden wie Bushido kennen, das ist ja an sich ein lockerer Typ. Ist man da sofort per Du mit den Mandanten?
Nein, oder? Wir sind bis heute per Sie und das ist wichtig in meinem Beruf. Ich glaube, die Mandanten, mit denen ich per Du bin, die kann ich an einer Hand abzählen.
Ja.
Eine professionelle Distanz ist einfach wichtig. Einerseits für ihn, andererseits für mich. Es gibt ja dieses geflügelte Sprüchlein, du Arsch, sagt sich leichter als sie Arsch.
Es gibt ja Kollegen von Ihnen, Burkhard Benneken beispielsweise, der sagt, ich duze meine Mandanten, habe damit überhaupt kein Problem.
Den kenne ich nicht, den Kollegen.
Mhm. Und, aber schon mal von ihm gehört sicherlich, bekannter Strafverteidiger.
Durch die Mail ihrer Mitarbeiterin habe ich mal geguckt. Ach ja.
Mhm. Gibt ja Leute, die sagen, in ihrem Metier, ein Strafverteidiger muss beißen wie Salzsäure. Quatsch.
Aus meiner Sicht, ja.
Warum?
So würde ich nie arbeiten.
Warum?
Naja, das ist eine gewisse Berufsauffassung.
Mhm.
Man ist dazu da, dass dem Mandanten geholfen wird im Strafverfahren, er soll ein faires Verfahren bekommen. Weil Sie wissen auch, als Verteidiger, manchmal ist es aussichtslos zu verteidigen, weil wenn jemand zum Beispiel mit der Tatwaffe in der Hand festgenommen wird, kann man nur noch gucken, ob man die mildestmögliche Strafe für die Geschichte bekommt. Wenn es streitig ist, dann kann man sich schon ein bisschen mehr Mühe geben, aber man muss immer die Kirche im Dorf lassen. Man trifft Richter zweimal im Leben, den Angeklagten nicht immer wieder. Ne? Und man muss ja auch gucken, dass man in so einem Prozess keine Fehler macht.
Mhm.
Und wir sind alle fehlbar. Ja, und es gehört viel Überlegung dazu. Und manchmal ist die Ruhe der bessere Ratgeber. Hinsetzen, Arme verschränken, zuhören.
Ja.
Ich glaube, in dem aktuellen Verfahren hat mich noch keiner ausflippen sehen. Warum? Bringt doch nichts. Hinsetzen, zuhören.
In der Ruhe liegt die Kraft. Bushido, der Prozess augenblicklich vor dem Berliner Landgericht, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Da geht es ja unter anderem darum, es gibt so Vorwürfe, kann man überall nachlesen. Also das, was wir hier sagen, ist nichts Geheimes und alles auch schon weitgehend bekannt. Bushido sagt, ich bin im Büro meines ehemaligen Geschäftspartners eingesperrt worden, bedroht worden, misshandelt worden. Und ich sage Prozess voller Widersprüche, denn plötzlich ist ja so ein Mitschnitt aufgetaucht, der angeblich beweisen soll, dass das alles gar nicht so gewesen ist. Da stelle ich mir natürlich so als Außenstehender die Frage, wer hat nun die Wahrheit gesagt? Stellen Sie sich die gleiche Frage?
Ja, die Frage muss ich das Gericht stellen.
Hm.
Ja, also ich habe dazu eine Position, die habe ich auch in der Hauptverhandlung verteidigt und dabei habe ich auch bei, ich kann das hier gerade auf dem Monitor verfolgen und sehe so ein Audio-Dinger, für mich bis dahin Fremdworte. Also die kannte ich nur aus dem Physikunterricht.
Mhm. Was macht man eigentlich als Anwalt, jetzt mal unabhängig von diesem aktuellen Fall, wenn man merkt oder der Bauch sagt, der Mandant könnte lügen?
Das muss der Mandant selbst wissen. Ich gehe davon aus, dass die meisten Kollegen das so machen werden. Die werden ihrem Mandanten erklären, hier, das ist der und der Sachverhalt. Mhm. War es so, war es nicht so? Erzählen Sie, es bleibt unter uns, so ist es. In der Regel werden es Anwälte so handhaben, dass das, was gesprochen wird, im Raum bleibt.
Ja.
Da darf nichts nach draußen dringen, das ist unsere Pflicht. Darauf muss sich der Mandant unbedingt verlassen können. Ja, und wenn ich weiß, er lügt, naja, dann ist das sein Ding. Ich kann da nur sagen, wenn sie am Ende dafür verurteilt werden, können sie niemandem dafür die Schuld geben.
Der Strafverteidiger Bennigen, ich habe ja vorhin schon drüber gesprochen, der hat mal gesagt, der war auch hier zu Gast vor über einem Jahr, hat gesagt, ach, wissen Sie, der größte Feind des Anwalts ist der eigene Mandant.
Das ist so ein Spruch, den manche Kollegen verwenden, aber das sehe ich nicht so.
Ja.
Ich kann mich an wenig Mandanten erinnern, mit denen ich nicht grün auseinandergegangen bin. Mit den meisten komme ich wunderbar klar. Ich glaube, der Kollege meinte damit was anderes. Wir haben die Akte, wir haben den Mandanten und wir müssen gucken, ob das passt oder nicht passt. Mhm. Am Ende ist jeder seines eigenen Glückes Schmied. Man kann ihm raten, sagen Sie was dazu, sagen Sie nichts dazu. Manchmal ist Schweigen einfach besser.
Mhm.
Ja, und manchmal ist Reden Gold.
Ist so ein Strafverteidiger so eine Art Therapeut?
Sagen wir mal so, wenn man es lange macht und in bestimmten Sachverhalten hat man schon fast so eine Sozialarbeiter- oder Therapeutenstellung.
Mhm. Ja. Wo sie auch sagen, Mensch, guck mal.
Ja, ist die Berufserfahrung, ja, die das, ja, mit sich bringt. Ja. Man weiß ja nach 20 Jahren, worauf es im Gerichtsprozess ankommt. Ja, und die Gerichte wechseln, die Richter wechseln, alte, liebgewonnene Richter gehen in Ruhestand. Dann haben sie neue, junge Staatsanwälte, die dann so forsch immer mal Mord anklagen und dann bleibt am Ende nicht viel übrig.
Frage an Sie, Steffen Schoppe, wie gefährlich ist das Leben eines Strafverteidigers?
Was soll ich dazu sagen? Man kann gewisse Befindlichkeiten haben und Empfindungen, aber ich mache mir keine Sorgen.
Der kreativste Job der Welt, hat mein Kollege von Ihnen gesagt.
Ja, ich, kreativ.
Klingt für mich ein bisschen so, ich biege mir so das Ding zurecht, dass es passt. Ja, ja.
Das kann ja jeder Kollege sehen, wie er es will. Ich habe eine Akte, ich habe einen Mandanten, ich habe einen Anklagevorwurf, dann guckt man sich das an und dann überlege ich doch über den Zeitpunkt des Urteils hinaus, der wird möglicherweise verurteilt, was droht dem? In der Regel ist es bei mir, ich habe ja viele Kapitalstrafsachen, sind immer lange Strafen und alle wollen mal irgendwann wieder aus dem Gefängnis kommen. Und je weniger man bekommt, desto besser, natürlich. Die, die geschädigt sind, finden das nicht so toll, aber das ist meine Aufgabe. Und dann muss ich natürlich gucken, dass der sich schon in der Hauptverhandlung so benimmt, wenn ich weiß, er wird sowieso verurteilt, dass selbst wenn er lebenslange Haft bekommt, die so kurz wie möglich ist.
Ja.
Am besten ist es, wenn man nach 15 Jahren wieder rauskommt.
Das ist schon richtig lange.
Ja gut, aber eben viele Kollegen machen nur bis zur Rechtskraft des Urteils und die Vollstreckung hinterher nicht mehr.
Mhm.
Ich mache es in den meisten Fällen schon so, dass ich doch noch darüber hinaus verhandle.
Also wenn es um Sicherungsverwahrung geht und so weiter.
Ja, Sicherungsverwahrung ist ja fast das Schlimmste, was wir haben. Mhm. Weil da rauszukommen ist fast
unmöglich.
Das ist fast unmöglich, weil häufig sind es psychiatrische Auffälligkeiten, Persönlichkeitsstörungen, die kriegen sie ja nicht weggezaubert. Und Therapie, sind wir ehrlich, ob die immer hilft und am Ende jemanden zu einer ungefährlichen Person macht, ist schwer. Und deswegen, unsere Sicherungsverwahrungen sind alle fast am Anschlag voll.
Wenn ein Angeklagter Sie fragt, Mensch, Herr Schoppe, Sie als mein Anwalt, mit was muss ich rechnen? Und Sie sagen, da kommen 8 Jahre raus, nachher sind es 12. Kann es sein, dass er am Ende sagt, Sie haben mich belogen, betrogen, jetzt bedrohe ich Sie?
Ich muss mal zurücküberlegen, ob ich sowas jemals hatte. Ich lag schon mal falsch, sicherlich bei der Prognose. Das war aber ganz am Anfang, weil da fehlt die Erfahrung.
Mhm.
Aber wenn Sie dann eine Weile in dem Job sind, haben Sie so ein ungefähres Gespür dafür. Das Rocker-Mandat war das beste Beispiel dafür. Der saß vor mir und sagt, ja, ich habe zwar Anwälte, aber den traue ich nicht, das sind Clubanwälte. Was droht mir denn hier? Und dann habe ich mir das mit ihm angesehen. Ich sage, Sie sind doch auf dem Video drauf. Ja. Ich sage, lebenslang. Was ist denn lebenslang? Ich sage, na, mindestens 15 Jahre Knast. Sie sind noch Rocker dazu. Dann sitzen Sie schon mal 18, organisierte Kriminalität. Das dauert. Und da können Sie wenig gegen machen. Ja, was kann ich denn da tun? Ja, sage, entweder Sie sagen aus gegen ihre Kumpels und haben die Chance, 46b zu bekommen. Das ist die Kronzeugenregelung. Mhm. So war es dann am Ende auch. Nach 5 Prozessjahren hat er 12 Jahre bekommen. Wegen der Überlänge des Verfahrens und ein paar krummen Sachen in dem Verfahren hat er 2 Jahre geschenkt bekommen und ist dann nach 6 Jahren und 7 Monaten, glaube ich, aus der Haft entlassen worden. Das ist eine erfolgreiche Verteidigung. Der Rest ist mit lebenslanger Haft davon gegangen.
Inwieweit kann man eigentlich dealen mit den Staatsanwälten und am Ende muss ja der Richter auch zustimmen. Wie viel Spielraum ist da?
In solchen Sachen wird nicht gedealt.
Mhm.
Ja, also da macht entweder, also schon zum einen die Staatsanwaltschaft nicht mit, die waren hier in diesem Rocker-Verfahren ganz klar. Die haben zu meinem Mandanten gesagt, springen Sie ins kalte Wasser, dann können Sie am Ende was gewinnen. So ist es auch gelaufen. Das Gericht macht keine Versprechungen.
Ja.
Und dann ist es die Kunst des Verteidigers zu sagen, wenn Sie Aussagen machen, dann muss das stimmen. Wenn sie beim Lügen erwischt werden, können Sie sich einsagen.
Sie vertreten Bushido im Prozess gegen Abu Chaker vor dem Berliner Landgericht. Also ich kann mir wirklich vorstellen, Konflikte sind da vorprogrammiert, oder?
Ja, na, selbstverständlich.
Geht das mal unter die Gürtellinie?
Ach, das ist das schon oft genug gegangen. Aber ja. Sagen wir mal so, mit den meisten Kollegen im Saal, es hat sich auch schon durch das Rocker-Verfahren so entwickelt, die meisten, die grüße ich nicht mehr, die grüßen mich nicht mehr. Das ist so ein Kindergarten geworden.
Wirklich? Also ja, unter Kollegen?
Ja, das ist wirklich leider so ein bisschen traurig. Wir treffen uns zwar manchmal bei Fortbildungsveranstaltungen, dann ist so ein, naja, sagen wir mal, so ein bedingter Burgfrieden. Aber seit diesem Rocker-Verfahren bin ich halt anscheinend irgend so ein Paria oder Nestbeschmutzer. Jetzt in dem Verfahren gegen Herrn Abu Chaker ist es so ein bisschen ähnlich, ja, im Saal, aber eigentlich jeder macht seinen Job. Und mit manchen Kollegen, mit denen ich mich da drinne laut fetze,
ja,
spreche ich aber dann trotzdem am Rand immer mal ein vernünftiges Wort.
Ein Journalistenkollege hat mir letztlich mal erzählt, beim Bier übrigens, als Prozessbeobachter in einem Prozess, sagt er, das ist absurd, der Richter sieht den Angeklagten und sagt, Mensch, coole Sneaker haben Sie an. Ja, passiert sowas tatsächlich, also dass man so am Rande so ganz locker miteinander spricht?
Das passiert. Manchmal ist das auch, glaube ich, so ein bisschen psychologische Taktik, weil die Vorsitzenden, wir sind alle nur Menschen.
Ja.
Ja, und dass eine Straftat begangen wird, ist ja nicht immer so, dass eine ewig lange Planung vorher ist. Sondern manchmal sind es Affekttaten, die sind plötzlich entstanden. Und wie zum Beispiel, ich habe es gerade aktuell in Neuruppin mit so einem Raserfall, da sitzt ein junger Mann, der ist da angeklagt und ja, der hat vorher in seinem Leben noch nie was falsch gemacht. Der hat was getrunken, Momentversagen, fährt mit einem fetten Auto und fährt zwei Menschen tot unten, die eine war schwanger davon. Sowas ist grausam. Und der Richter ist trotzdem immer korrekt mit dem jungen Mann, obwohl klar ist, dass er die Tat begangen hat. Da wird wirklich geguckt, dass eine Tat- und schuldangemessene Strafe gefunden wird und darüber nicht vergessen, dass es dennoch ein Mensch ist, der einen Fehler gemacht hat und der da möglicherweise lebenlang für büßen muss. Ja, den Toten hilft es ja nicht mehr. Das ist ja das Schreckliche, dass immer dann, wenn wir Tote in solchen Mandaten haben, es ist grausam für einen Anwalt, sich sowas angucken zu müssen. Ich bin kein Mediziner, aber die Bilder sind, die haben sie jahrelang im Kopf. Die haben sie jahrelang im Kopf und das haben auch Richter und auch Richter wissen, das sind alles Menschen.
Gibt es auch taktlose Richter, wo sie sagen, boah, das war jetzt unter der Gürtellinie?
Ja, sowas gibt es auch, aber auch das sind menschliches Versagen und ja, manchmal passt das einfach nicht. Auch manche laxen Bemerkungen. Aber die meisten Richter, die Vorsitzende sind, sind so erfahren und so cool, die wissen genau, was sie tun. Die sitzen ja immer auf diesem Katapult. Jetzt kann es passieren, ich werde wegen Befangenheit abgelehnt.
Ich habe bei Twitter entdeckt, da sind Sie auch aktiv. Sie haben sogar einen Haken, den haben Sie sich selber gegeben. In Klammern Haken. die Twitter-Verifizierung, die ja mittlerweile auch doch heftig umstritten ist. Da haben Sie gepostet, ich habe geglaubt, alle möglichen Straftatbestände schon mal gehabt zu haben. Und dann ging es plötzlich um geheimdienstliche Agententätigkeit. Was ist denn da passiert?
Darüber kann ich nichts sagen.
Aber warum posten Sie sowas dann?
Na, das ist doch nur ein Spaß.
Ach so, Sie machen mich aber neugierig.
Na, natürlich neugierig, aber das ist etwas, es gibt so, das hat man auch im Studium, es gibt so lustige Paragraphen, gab es früher Schiffsgefährdung durch Bannware oder Fischwilderei. Das sind so Sachen, die man denkt, im Berufsleben nie zu kriegen. Und so ist es mit geheimdienstlicher Agententätigkeit. Sowas kennt man nur
aus dem Fernsehen.
Oder Kino, ja. Genau. Und dann haben sie auf einmal einen Beschluss vom Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs auf dem Tisch liegen, da wird bei jemandem durchsucht und dann ist Paragraph 99 drin.
Ja.
Ja. Das ist eben sehr selten.
Ja. Und das kann ja schneller passieren, gerade sagen wir heutzutage im Konflikt mit Russland, Ukraine, könnte ich mir vorstellen, passiert das schneller, als man denkt. Ne?
Ja, aber davon ist es fern.
Davon ist das fern.
Ja.
Ja. Also wissen Sie, das ist ein bisschen so wie im Fernsehen, da wird irgendwas geteased oder bei uns im Radio, gleich kommt das, aber du sagst nicht, was kommt, das macht mich natürlich unglaublich neugierig.
Das ist doch der Spaß.
Ich verstehe es. Das ist der, ach, den Spaß machen Sie mit
der
uns.
Der ist der Spaß bei Twitter.
Ja. Welchen Einfluss, also wir haben ja von Twitter gesprochen, welchen Einfluss haben Medien auf den Verlauf von Prozessen und Strafverfahren?
Sehen Sie doch gerade aktuell im Bushido-Verfahren. Da wird über den Stern eine Audiodatei ans Gericht lanciert. Das Gericht, muss ich einfach so sagen, springt über den Stock und nimmt die entgegen und die wird forensisch untersucht. Keiner weiß, wie sie entstanden ist, darüber wird nichts erzählt, aber sie ist einfach auf einmal im Prozess.
Ja.
Und sie kommt vom Stern.
Und ist das überhaupt, ich habe keine Ahnung, ja, ich bin kein Anwalt, aber ist das überhaupt legitim, wenn sowas so lanciert wird?
Ich meinte im Prozess nein. Mhm. Das Gericht ist dem von Amts wegen nachgegangen. Aber üblicherweise ist es so, dass wenn die Verteidigung etwas eingereicht wissen möchte und einen Beweis darüber heben müsste, möchte sie einen Beweisantrag stellen. Das haben die hier nicht gemacht, sondern einen Stick abgegeben. Damit war das so.
Ja. Ja. Sagen Sie, die Leute sagen ja immer, und das hört man ja sehr oft, ach, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Gibt es sowas wie einen Promi-Bonus im Strafrecht?
Müsste ich jetzt überlegen. Also Carlos ist prominent, der hat keinen Bonus bekommen.
Uli Hoeneß hat auch keinen bekommen.
Naja, also ich weiß nicht mehr, um wie viel es ging, aber über 40 Millionen Steuern. Ja,
ich glaube, ab einer gewissen Größenordnung ist das auch scheißegal.
Ja, es ist scheißegal, natürlich. Ja.
Ich habe noch Halbsätze, die Sie bitte vervollständigen. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn.
Selten.
Gucken Sie Krimis?
Ich gucke Dokus.
Meine größte Niederlage?
Es gibt einen Fall ganz am Anfang meiner Berufskarriere, wo ich bis heute davon überzeugt bin, dass der zu Unrecht verurteilt worden ist. Der hat dafür dann 9 Jahre in Haft gesessen und da bin ich mir bis heute sicher, das war eine Fehlentscheidung. Aber er ist entlassen worden irgendwann und dann musste ich jetzt ein Weilchen überlegen, aber das ist meine größte Niederlage.
Meine Schwäche ist?
Manchmal bin ich nicht geduldig genug.
Finde ich ja sehr sympathisch, ja. Ich finde, Ungeduld ist ja ein großer Antreiber auch.
Ja, aber manchmal müsste man noch geduldiger sein.
Ja. Meine Geburtsstadt?
Ist Wolfen.
In Sachsen-Anhalt?
In Sachsen-Anhalt, ja.
Ja. Und gibt es da noch Verbindungen dahin?
Ja, nur, dass es im Personalausweis steht.
Mhm. Und die Filme aus Wolfen gibt es ja auch nicht mehr.
Na, Orwo hat mal in einem meiner Fälle eine ganz wichtige Rolle gespielt.
Welche denn?
Im Weinreich-Verfahren war das, der ungarische Geheimdienst hat ganz viele Dokumente von ihm in so einer konspirativen Wohnung abgelichtet. Und dann tauchte immer am Rand dieser negative Orwo auf. Und da ich der einzige Ossi in dem Verteidigerteam war, habe ich den Kollegen, das heißt Original Wolfen. Hm. Was heißt das? Orwo. Ja, das sind DDR-Filme. Und das wurde dann bestätigt. Das war sehr interessant, dass selbst der ungarische Geheimdienst sich außer DDR hat spezielle Filme kommen lassen, mit denen man sehr viele Dokumente mit einem Film knipsen konnte.
Der Strafverteidiger Steffen Schoppe bei Schlagerradio. Danke, dass Sie da waren. Schlagerradio.